Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Und heute geht es um ein ganz besonderes, wertvolles Thema. Es geht um Werte. Und wenn du wissen willst, was der Unterschied zwischen Wertschöpfungskette und Wertschätzungskette ist, dann bleib dran, denn nach dem Intro wird mein heutiger Gast Sven Korndörfer uns den Unterschied erklären.
Herzlichen Dank. Schön, bei dir zu sein, Andrea. Schön, dir in dein fröhliches Gesicht zu schauen.
Dankeschön, lieber Sven. Und ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß, du reist zurzeit sehr viel durch die Gegend. Wir sehen es im Hintergrund, du hast ein neues Buch veröffentlicht, das sehr guten Anklang gefunden hat oder findet. Und du bist ja sogar mit diesem Buch aktuell im Manager-Magazin auf der Bestsellerliste. Aber dazu mehr später, Sven.
Aber wenn du das Bild, wenn du das Buch siehst, das sieht ja gar nicht neu aus. Das ist jetzt ja gerade am 1. Februar rausgekommen. Das ist sozusagen mein Master-Exemplar, auch mit dem Herz. Das habe ich immer mal
Ja.
rausgebracht. Und das sieht schon richtig randaliert aus. Aber das ist sozusagen mein Buch, wo mit vielen Ecken, mit vielen Anmerkungen schon für mich selber. Und insofern das sehen wir hier im Hintergrund sozusagen, das ist sozusagen ja, mein Buch, mit dem ich die ganze Zeit reise.
Ich
Genau.
wollte gerade sagen, das ist dein Buch, was du bei jeder Buchlesung mitnimmst, wo du auch
Ja.
arbeitest, wo du deine besonderen Stellen hast, die du natürlich gerne deinen Zuhörern vorlesen möchtest. Aber Sven, um so ein Buch zu schreiben, braucht man natürlich Erfahrung, Erkenntnisse. Und erzähl du doch mal unseren Zuhörern, du hast über 3 Jahrzehnte im Bankbusiness gearbeitet, wo du herkommst und was du alles gemacht hast und was du auch erreicht hast.
Ja, das hört sich immer viel geradliniger an, als es wahrscheinlich ist. So im Goethe'schen Sinne, die Lehr- und Wanderjahre sind ja immer etwas dann verschlungen. Aber ich war tatsächlich fast 30 Jahre in Banken und Bankenkonzernen und habe das Glück gehabt, immer oder im Wesentlichen immer gewertschätzt zu werden oder für die Dinge, die ich mache und die ich vielleicht auch immer anders gemacht habe. Und ich war zuerst bei der Norddeutschen Landesbank 12,5 Jahre, dann 14 Jahre bei der Arealbank und habe dann wirklich nochmal die Freude oder die Herausforderung gehabt, die war wirklich sehr, sehr spannend, die Commerzbank in ihrer Transformation zu begleiten, die in den ersten 3 Jahren, die sicherlich nicht einfach war, aber sicherlich und doch erfolgreich. Und das ist das Schöne daran. Und insofern sind das 28 Jahre in Bankenkonzernen, die einem natürlich einen unglaublichen Erfahrungsschatz geben. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist sozusagen das, was du vorhin schon erwähnt hast, 19 Jahre Vorsitzender der Wertekommission zu sein und viele Geschichten zu hören von Menschen, denen es vielleicht nicht so gut ergangen ist, wo die Wertschätzung gefehlt hat. Und ich glaube, es geht allenthalben so, ob du an der Pforte sitzt eines Unternehmens oder ob du CEO bist. Ich glaube, allen fehlt ein Stück Wertschätzung. Und deswegen das Buch, die Wertschätzungskette, warum wir uns Chefs ohne Empathie nicht leisten können, ist ein Buch, was ich jetzt ja, vor 5 Jahren begonnen habe und dann ja, im 1. Februar rausgekommen ist, 2024. Und das war toll, dieses Buch in der Hand zu haben dann letztendlich.
Das heißt, das Buch spiegelt deine ganzen Erfahrungen wieder in fast 30 Jahren in
Ja.
der Bankbranche, inklusive deinen Erfahrungen und deinen Erlebnissen, was du auch mit der Wertekommission hast. Sven, vielleicht auch noch mal ganz kurz: Wertekommission. Wer ist das? Wer ist da mit dabei? Was macht ihr? Und wer kann vielleicht auch da Mitglied werden? Oder wie kann man sich bei dir in der Wertekommission engagieren?
Die Wertekommission ist eine Institution, Initiative, wertebewusste Führung. Da geht es darum, dass wir Bewusstsein schaffen, dass Unternehmen wertorientiert geführt werden. Und die Wertekommission ist in 2005 in Berlin aus der Taufe gehoben worden. Wir haben uns 6 Werte gegeben, die sind gar nicht in einem wissenschaftlichen Prozess entstanden, sondern weil wir gesagt haben, wir brauchen Werte, die greifbar sind, die in der Praxis auch tatsächlich fühlbar sind. Also Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Integrität, Nachhaltigkeit und Mut. Nachhaltigkeit passt so gar nicht da rein in diese Werte, die man ja so normal hat, wie Vertrauen und Verantwortung. Aber vielleicht haben wir einfach schon mal ein gutes Gefühl gehabt im Jahr 2005, dass Nachhaltigkeit wirklich ein unglaubliches Thema sein wird. Und wir machen Werteforen in ganz Deutschland. Gerade hatten wir das 60. Werteforum an der TU München. Wir machen einen Podcast jeden Monat, so wie du auch. Wir machen eine Führungskräftebefragung, wo wir den Wertepuls deutscher Manager ja hinterfragen oder sozusagen abbilden und Kampagnen, Werte zeigen Gesicht und viele Dinge mehr. Und das jetzt 19 Jahre und 19 Jahre Ehrenamt, weil das ist alles Ehrenamt, was wir machen
Respekt.
nebenher als Institution. Wir sind 8 im Vorstand, vom Ethikprofessor über den Familienunternehmer bis zu Konzernmenschen und Unternehmern. Und wir haben tolle Gremien, die uns begleiten, um das auch umsetzen zu können. Und das ist einfach ein Herzensprojekt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das 19 Jahre währt und vor allem, dass ich 19 Jahre Vorsitzender bin. Aber irgendwie ist es jetzt dazu gekommen und ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass es 19 Jahre her sind, sondern es ist ein immerwährender Prozess. Es gibt auch immerwährende Themen. Du weißt, Finanzkrise,
Das stimmt.
Wirecard, Dieselskandal. Also die Themen gehen uns leider nicht aus.
Wenn man dich so reden hört, dann merkt man auch deine Leidenschaft, die du für dieses Thema Werte hast. Vielleicht noch ganz kurz zur Wertekommission. Sven, wenn jemand dein Buch liest, dein neues Buch, du hast ja schon mehr geschrieben, wenn jemand jetzt gerade diesen Podcast sieht, und sagt, Mensch, da möchte ich mitmachen. Ich möchte den Sven in diesem Bereich unterstützen. Bei mir ist das Thema Werte auch wichtig. Wo, wie kann er dich erreichen? Wie kann er dich in diesem Projekt oder euer Team da unterstützen?
Ja, also man kann immer sozusagen mitmachen. Also man kann also zu den Werteforen kommen. Man muss nicht Mitglied werden. Also wenn man Mitglied werden möchte als Mensch einfach, ob du jetzt Student oder Vorstandsvorsitzender bist, also das ist wirklich egal. Du musst nur sagen, warum du Mitglied werden willst. Und der Vorstand votiert dann sozusagen dieses Ansinnen. Und zwar muss das Votum einstimmig sein. Und weil wir möchten einfach gemeinsames Gefühl haben, dass dieser Mensch oder dieses Unternehmen zu uns passt, weil auch sozusagen die Wertebasis stimmt. Und dann passt das. Unternehmen können auch Mitglied werden, aber wir sind da insgesamt immer sehr restriktiv, weil ich habe es neulich in einem Interview im Generalanzeiger gesagt, letztes Wochenende, wir verkaufen keine Ablassbriefe. Das wäre ja schön, so ein
Stimmt.
schöner Stempel der Wertekommission, weil das ist eine zarte Pflanze, das muss stimmen und die Menschen müssen stimmen. Aber ich glaube, du warst ja auch schon öfters da und hast
Das
gefühlt,
stimmt.
wenn die Menschen bei diesen Werteforen sind, die passen irgendwie, auch wenn die sich nicht kennen, die verbinden sich, die fühlen sich miteinander wohl und wir müssen bei jedem Werteforum, egal ob im Unternehmen oder in der Uni, irgendwann von der Sicherheit oder von der Verwaltung werden wir rausgeschoben, weil wir sozusagen das Zeitfenster sozusagen überschreiten. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man die Menschen nach einer Veranstaltung eigentlich rausbekommt.
Das stimmt, das habe ich selber erlebt, weil das ist auch eine wunderbare Atmosphäre, weil das ist eine Basis da, was alle miteinander vereint. Und wie du sagst, es geht nicht darum, einfach einen Stempel zu bekommen, ah, ich bin da in der Wertekommission, wir machen da was, sondern es geht wirklich um Ehrlichkeit, Authentizität und auch um Vertrauen untereinander. Und Sven, wenn ich nochmal zum Intro komme von dem Podcast, da habe ich ja nochmal die These aufgeworfen, dass du uns ganz klar erklären kannst, was ist der Unterschied zwischen Wertschöpfungskette und Wertschätzungskette. Und da kommen wir ja dann auch wieder auf dein Buch zurück.
Ja, ich glaube, weißt du, Wertschätzung ist, das fängt ja im ganz Kleinen an. Ob du Menschen grüßt, wenn du ins Unternehmen gehst, wenn du dich für ihre Themen interessierst, wenn du über die Firmenmauer hinaus einfach auch an ihrem Leben teilnimmst, wenn du ja einfach dich wirklich für sie interessierst, für ihre Werte interessierst. Wir hatten ein Werteforum bei der KfW in Frankfurt, da sagte der damalige Chef von Bäckers Beste, diesem Safthersteller, ich muss die Werte meiner Mitarbeiter kennen, dann kann ich sie auch führen. So, und
Schön
das ist, glaube ich,
gesagt.
ein ganz wichtiger Punkt, einfach Freude auch an Menschen zu haben, wirklich zugewandt zu sein. Und Empathie heißt ja, dass du so einen Perspektivwechsel machst zwischen deiner Perspektive und auch denen derjenigen der Mitarbeiter. Und in dieser Bandbreite musst du dich einfach bewegen, wenn du Freude an Menschen hast und Menschen führst, weil als Führungskraft führst du ja keine Excel-Tabellen. Ich glaube, viele würden das gerne manchmal tun. Oder ist das ihnen vielleicht dann doch wohler? Und du musst dir eigentlich bewusst sein, möchtest du Fach- oder Führungskraft sein? So, und wenn du Führungskraft bist, musst du Freude an Menschen haben und orchestrierst Fach- Kompetenz. So, aber du gibst den Menschen einen, du spannst einen Raum auf, in dem jeder sich wirklich entfalten kann. Und ich möchte natürlich auch eine maximale Leistung als Führungskraft, die muss ich übrigens auch bringen als Führungskraft, nicht nur die Mitarbeiter. Und dann spannst du diesen Raum auf, gibst jedem die Möglichkeit, darin wirklich sich auch auszuleben. Und ich sage immer, alle sind besser als ich, weil alle sind besser und ich gebe ihnen die Möglichkeit, so gut zu sein und spanne genau diesen Kreationsraum auf oder diesen Raum, in dem sie sich entfalten können. Also Wertschätzung geht eigentlich ganz einfach. Und wenn du einfach jeden Morgen ins Unternehmen gehst und den Menschen einen Augenblick gibst, im wahrsten Sinne des Wortes, also sie anschaust und einfach guten Morgen sagst. Guck mal, wir haben schwierige Zeiten, viele Unternehmen haben Kostenthemen, Absatzthemen, was auch immer. So, und wenn dann der Unternehmenslenker ins Unternehmen kommt und keinen anschaut oder einer der Top-Führungskräfte oder der Führungskräfte, dann oder auch getragen von der Last durchs Unternehmen geht, du musst als fleischgewordene Rückwand den Menschen Zuversicht geben.
Stimmt.
Du musst zeigen, dass du weißt, wo du hin willst, auch wenn es schwierig ist, weil du bist sozusagen der Mensch, der die Zuversicht ins Unternehmen gibt. Und das ist enorm wichtig und das geht durch ganz, ganz kleine Dinge. Und Wertschöpfungskette fängt ja auch da schon an, dass du sagst, ich habe eine hohe Empathie, ich freue mich, diesen Menschen zu begegnen, ich habe eine ganz hohe Offenheit und wenn ich die den Menschen gebe, dann geben sie mir die auch. Und ich habe auch eine klare Meinung. Also ich bin Reflektor und nicht derjenige, der sagt, einfach was zu tun ist und alle anderen müssen irgendwie die Dinge umsetzen, sondern ich habe hier gerade Experten oder Menschen um mich herum, die eine Fachmeinung haben, mit denen ich mich brillanterweise spiegeln kann, aber wo ich irgendwann auch eine Meinung fassen muss als Unternehmenslenker oder als Führungskraft. Also insofern ist die Wertschätzungskette relativ einfach, die kostet übrigens auch nichts, aber viele vermissen das und wie heißt immer dieser Spruch, nicht gelobt, nicht geschimpft ist auch gelobt, ist total verkehrt. Und wenn jemand jeden Tag eine gute Leistung bringt, dann muss es sie auch differenziert, auch diesen Menschen immer loben, weil es schön ist, auch das zu hören. Und nicht einmal im Jahr bei einem relativ trockenen Jahresgespräch. So, und die Wertschätzungskette unterliegt die Wertschöpfungskette. Und ich bin überzeugt, wenn wir das volkswirtschaftlich ausrechnen würden, wenn die Menschen sich gewertschätzt fühlen und auch dadurch wirklich stark intrinsisch motiviert sind, dann wird auch die Wertschöpfung eine viel höhere sein. Ich glaube, diese innere Immigration und dieses 9-to-5 rührt sicherlich oft daher, dass die Menschen sich in den Unternehmen nicht gewertschätzt fühlen. Und ohne Wertschätzung hast du auch keine Wertschöpfungskette.
Wunderbar gesagt. Also das heißt ja im Endeffekt, wenn ich es als Führungskraft, als Chef schaffe, diese Wertschätzung meinen Mitarbeitern auch wirklich ehrlich und offen zu zeigen, ist ja auch eine ganz andere Motivation da. Das heißt, so wie du es gesagt hast, da kommt ja auch am Ende was ganz anderes zurück, weil die haben ja auch viel mehr Lust zu arbeiten, oder?
Ja, natürlich immer. Wenn du auch, das ist doch ein ganz, ich bin in ein Unternehmen hineingegangen, was ich beraten habe mal, und dann habe ich die Reinigungskräfte im Flur gegrüßt, dann haben die nicht zurückgegrüßt. Am zweiten Tag bin ich hin und sage, warum grüßt ihr mich eigentlich, oder warum grüßen Sie mich nicht? Ich grüße ja auch. Ja, uns grüßt nie jemand. Sage ich ja, aber das ist ja, ich grüße
Schade.
ja. So, und ab dem dritten Tag war das jeden Morgen ein fröhliches Hallo und die haben sich total gefreut. Aber für mich ist das mehr als selbstverständlich, weil es schön ist, Menschen zu begegnen und auch mal anzustrahlen. Probier das mal. Du glaubst, du kannst das auch total gut.
Ich kann das ja.
Wenn du durch die Stadt gehst und du strahlst einfach Menschen an oder du lächelst einfach Menschen an, die an dir vorbeigehen, die sind erstmal irritiert und dann kommt oftmals ein verstohlenes oder weniger verstohlenes Lächeln dabei zurück und die freuen sich einfach. So, und das im Unternehmenszusammenhang ist doch total simpel. Und warum macht man das nicht? Ich glaube, das ist genau das. Sind die Menschen sich überhaupt bewusst, was denn überhaupt Führung heißt? Führung heißt nicht nur Fachkompetenz. Führung heißt Kompetenz am Menschen und übrigens auch gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisches Engagement ja, zu haben und auch ein klares Verständnis davon. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr in die Breite gehen. Wir müssen den Führungskräften den Raum im Unternehmen geben, wirklich Führungskraft zu sein und sie nicht mit Bürokratie und allen Dingen zuzumüllen, dass sie für die eigentliche Aufgabe, Menschen zu führen, keine Zeit mehr haben.
Das hört sich bei dir so einfach an, so logisch, einfach in Anführungszeichen und logisch. Aber anscheinend ist das ja vielen Führungskräften irgendwo verloren gegangen oder viele, die kommenden Führungskräfte werden könnten, haben niemals die Information oder niemals auch das in der Schule oder im Studium gelernt bekommen, in Anführungszeichen. Das war ein Grund dafür, Sven, dass du dieses Buch geschrieben hast, die Wertschätzungskette.
Ja, also ich bin vielleicht auch so groß geworden. Also ich musste neulich, als Marcel Reif im Bundestag die Rede gehalten hat und von seinem Vater sprach und sagt, der ihm mitgegeben hat, sei ein Mensch. Und dann habe ich neulich das Glück und die Freude gehabt, beim Abend mit Joachim Gauck und Margot Friedländer in Berlin dabei zu sein. Margot Friedländer ist ja sozusagen Sendbote derjenigen, die diesen Holocaust überlebt haben, um auch aufzuzeigen, wie wichtig es ist, Mensch zu sein. Seien wir einfach Menschen. Und also eine unglaublich tolle Frau, was die im Negativen erlebt hat. Und sie ist mit 102, geht sie an den Schulen, um auch Bewusstsein zu schaffen für das Zeitzeuge, was damals passiert ist. So, und sie sagte auch, wir sind einfach Menschen. Und ich habe meinen Sohn mal gefragt, wie ist denn das bei euch in der Schule? Wo kommen die eigentlich alle her? Keine Ahnung, Papa, das sind alles Kinder. Ja, das ist eigentlich genau der
Das ist
richtige
spannend,
Spruch.
ja.
Und meine Mutter, das habe ich in dem Buch auch geschrieben, wir haben immer Menschen aufgenommen. Also meine Mutter macht einen Salon seit 42 Jahren, wie das in Paris und Berlin war, in Bonn. Früher kamen jeden ersten Freitag im Monat 60 bis 80 Menschen zu uns nach Hause. Da wurde musiziert, Operngesang, alles Mögliche gemacht. Und das ist jetzt ein bisschen weniger getaktet. Meine Mutter ist inzwischen 77 Jahre alt, aber sie macht diesen Salon am 42. Jahr. Und viele aus diesem Kreis, die immer zu uns kamen, kamen dann, wenn sie irgendwie einen Partner verloren haben oder einen Schicksalsschlag hatten, die waren Weihnachten bei uns oder einen Feiertag. Und ich habe immer gefragt, warum kommt denn eigentlich wieder jemand? Und dann hat meine Mutter gesagt, weil wir Menschen sind. So, und das ist genau das, der Ausgang von allem. Du musst einfach Freude an Menschen haben und auch gerne für Menschen da sein. Das sind, glaube ich, so wesentliche, eine wesentliche Grundlage dafür, warum man das macht und warum man auch gerne mit Menschen umgeht. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, viele haben das Denken, dass sie eigentlich, dass es fast ein Verwaltungsakt sei, zu führen und dass Führung, menschliche Führung ist eigentlich unermesslich und oft ist Führung nur messbar durch Benchmarks und irgendwelche Protokolle und andere Geschichten. Und ich glaube, wir müssen das Bewusstsein schaffen, wie du sagst, von der Schule über das Studium bis wo auch immer hin, dass Führung einen viel breiteren Rahmen hat und nicht so rein fokussiert ist.
Ja, also du siehst, ich bin selber ganz beeindruckt, weil wenn du das sagst, das ist so simpel und im Endeffekt auch genau aus diesem Grund habe ich ja auch diesen Podcast gemacht, Leidenschaft für Menschen, sondern das ist die Grundbasis, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander redet, wie man führt und wie man auch miteinander vertrauen. Und Vertrauen war ja auch ein großer Punkt, was du ja auch in deinem Buch mit einbringst. Das ist ja eine Grundbasis des Miteinanders.
Ja, weil guck mal, wenn ich im Unternehmen arbeite und mir vertraut mein Chef nicht, ne, einfach mal jetzt Hypothetisch. Ich habe zum Glück immer das wirkliche große Glück gehabt, dass ich eine unfassbare Vertrauensbasis hatte. Das hat immer irgendwie wirklich toll gepasst. Aber stell dir vor, ich habe es oft erlebt und ich habe das auch schon erlebt, so muss man es auch sagen. Du bist dann orientierungslos. Wenn dir nicht vertraut wird, bist du orientierungslos.
Stimmt.
Ich bin aber auch überzeugt, dass derjenige, der nicht vertraut, auch orientierungslos ist. Weil ich möchte gar nicht durchs Leben gehen und den Menschen nicht vertrauen. Du wirst immer mal wieder enttäuscht. Das wird dir auch genauso gegangen sein und
Ja.
anderen auch. Aber stell dir vor, du befasst dann irgendwann, sagst du, nein, also Vertrauen ist jetzt nicht mehr mein Grundprinzip, sondern nur noch Misstrauen. Dann fängst du an, Informationsasymmetrien zu bauen. Du gibst nicht mehr vollkommene Informationen. Du musst immer irgendwo arbitrieren. Das macht überhaupt keinen Spaß und ich möchte es auch nicht.
Das macht krank.
Genau. Und ich möchte, dass mir vertraut wird, und dass ich möchte auch vertrauen. Ich möchte gerne den Menschen vertrauen. So. Und Enttäuschung gehört dazu, aber es soll mich nicht davor freimachen, immer wieder zu vertrauen. So. Und das Schöne ist ja auch einfach auch Freude an Menschen zu haben. Ich war neulich bei Thalia in Bonn. und gehe in die Buchabteilung, da steht mein Buch und ich sage zu der Dame, wo steht denn das Buch? Sagt sie, ja, das habe ich heute Morgen ausgepackt, das steht da hinten, das hat einen tollen Titel. Und war irgendwie ganz begeistert, war ganz nett. Und dann bin ich hin, habe das Buch genommen, ein Buch, was da stand, und habe gesagt, wie heißen Sie denn? Und dann habe ich das reingeschrieben und habe gesagt, ich kaufe das Buch und ich schenke es Ihnen, weil Sie so gerade sich so darüber gefreut haben. Und er hat sich total gefreut. Also ich meinte, das wäre noch nie passiert. Aber das macht genau das, weißt du, das macht das aus, auch Menschen, die man gar nicht kennt, aber wenn man dann so eine Begegnungsqualität hat, und das ist ja, kommt ja im Grunde aus der Gastronomie oder Hotellerie. Ich mag dieses Wort Begegnungsqualität. Das ist ja mit dir
Ein
auch. Du
schönes
bist ein
Wort,
Mensch, mit dem man unglaublich gut ins Gespräch kommt und wo man einfach Freude daran hat, miteinander zu agieren und über viele Themen zu sprechen. Und das ist, nenne ich immer, aus der Hotellerie kommt Begegnungsqualität. Und das war eine solche Begegnungsqualität, die, und dann muss man so eine Begegnungsqualität auch honorieren.
Aber eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, Sven, ist ja ganz wichtig, dass wir diese Begegnungsqualität ja unseren Kindern, wir als Eltern mitgeben und vor allen Dingen auch schon in der Schule, dass den Kindern auch nahegelegt wird, so zu agieren, so zu handeln, so zu vertrauen und so auch miteinander zu kommunizieren, oder?
Ja, also im Grunde, du brauchst ja, weißt du, was kannst du ab Kindergarten den Kindern beibringen? Herzensbildung.
Ja.
So, und nicht nur die Kindergärtner, sondern die Eltern genauso. So, und ich glaube, Herzensbildung ist die beste Bildung und die beste Ausbildung, die du haben kannst, unabhängig von allen, wie auch immer gearteten, ob du jetzt studierst, ob du eine Lehre machst. Herzensbildung ist die wichtigste Ausbildung.
Also ich kann nur unseren Zuhörern und Zuschauern da draußen sagen, kauft das Buch. Lest das Buch. Nein, wirklich, Sven. Verschenkt es Leuten, mit denen ihr gerne zusammen seid, Leuten, die vielleicht einfach auch mal so einen kleinen Wink brauchen, um mal über Vertrauen und Wertschätzung nachzudenken, einfach auch mal ihr Handeln dadurch vielleicht überdenken. Und wenn ihr mehr hören oder wissen wollt, ihr könnt jederzeit Sven, wenn ich was Falsches sage, korrigiere mich, den Sven für eine Buchlesung einladen, als Keynote-Speaker einladen, ihr könnt ihn für Führungskräfteseminare buchen. Also einfach mutig voran, fragt den Sven an
Einfach bei
und
LinkedIn ansprechen,
dann
genau, und
genau.
will das machen und dann passt das gut. Ja, das Schöne ist, das Buch hat viele Beispiele und aus dem Leben. Es ist kein theoretisches Buch. Ne?
Ja.
Das ist ein Buch, was mich fragte neulich jemand, ob ich viele Bücher dafür gelesen hätte. Nein, ich habe kein einziges Buch dafür gelesen.
Das ist
Das
deine
sind
Lebenserfahrung, gell? Ja.
meine 28 Jahre Erfahrung oder auch viel mehr natürlich bis in die Kindheit. Und das mag irgendwo anders stehen, ich weiß es gar nicht. Also bestimmte Dinge sicherlich auch. Aber das ist einfach mein Denken und mein Fühlen. Und ich habe zum Glück sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen von Menschen in ganz, ganz unterschiedlicher Art. Und ich freue mich auch sehr, dass jetzt beim Manager Magazin Bestseller geworden ist. Auch nicht selbstverständlich, habe mich auch gar nicht dran gedacht. Und das ist einfach total schön zu erleben.
Aber das spürt man auch, Sven, wenn du so erzählst, wenn du so, das ist so, kommt auch so eine Herzenswärme rüber. Was mir noch gefallen hat, du hast auch nochmal einen tollen Satz gesagt. Wir müssen wieder Mutmacher und Ermöglicher sein und Zukunft gestalten, anstatt Regeln zu verwalten. Das
Ja,
finde
das ist
ich
ein,
auch. Das ist
ja.
ein Mut.
Ja, das ist doch genau der Punkt. Guck mal,
Ja.
wir haben so viele Systeme, die uns steuern im Unternehmen. Und Wolf Lotter, den ich sehr schätze, auch als Autor und als Mensch und als Leitartikler bei Brand 1 damals, hat einen schönen Leitartikel geschrieben über, wir brauchen Regeln, aber wir brauchen die richtigen Regeln. Also, ich glaube, wir nehmen so ein, ich war nie bei der Bundeswehr, aber ich stelle mir das vor, du hast so einen Turnister auf dem Rücken, machst so einen Gewaltmarsch, hast so 50 Kilo Regeln hinten dran. Und die Frage ist, brauchst du die eigentlich alle? Du brauchst Regeln, du brauchst aber die richtigen Regeln. Und wir haben so eine hohe Regelhörigkeit und in Unternehmen, die eigentlich genau diesen Mut und diese Gestaltungskraft eigentlich blockiert. Und ich habe mich immer als freie, positive, radikale Denkradikale im Unternehmen gesehen, um dieses Unternehmerische wieder reinzubringen. Und das brauchen wir auch. Wir müssen Zukunft gestalten und nicht Regeln verwalten. Und viele halten sich an diesen Regeln wie an einem Strohhalm fest. Und ich kann nur dazu aufrufen, einfach über diese Regeln hinweg nicht. Wir brauchen Regeln, das ist wichtig. Wir
Ja.
brauchen die richtigen und wir dürfen uns durch die Regeln nicht limitieren, Zukunft zu gestalten.
Damit wären wir auch wieder offener, schneller, flexibler und auch mit vielen neuen Ideen, die dann wieder möglich sind, als wenn wir uns selber eingrenzen
Ja,
hier.
ich denke mal, guck mal, das schöne Wort grüne Wiese denken. Wenn du mit den Limitaten anfängst, was alles du und alles nicht darfst, dann kommt auch keine Idee. Und das ist ja das, was Kinder auch so toll können. Das Buch ist ja meinem Sohn gewidmet. Da ist auch die Widmung drin, weil er wirklich auch total kreativ und hat eine hohe Sensibilität. Und der hat mir immer Dinge erzählt. Papa, geht das so und so? Manche Dinge gibt es natürlich, da war ich noch viel jünger, aber Kinder denken ja komplett anders. Und man muss sich diese Kindlichkeit bewahren,
Stimmt.
an das Reiz-Reaktionsmechanismen zu denken. Und nicht sagen, ach ja, das darf man nicht und das darf man nicht. Und dann kann das ja auch gar nicht sein. Sondern ich muss einfach mal komplett frei denken. Und freies Denken ist kostenlos, auch in großen Unternehmen. Und das schafft immer mehr Wert. Und sie freuen sich darüber, solche Dinge zu machen. Ich habe ein Format auch in der letzten Bank eingeführt, wer spinnt, gewinnt, von allen Menschen aus allen Konzernteilen, die einfach mal frei gedacht haben, was dieses Unternehmen spannend oder, ich nenne es jetzt mal sexy macht, dahingehend, dass das Produkt gut ankommt. Und weißt du, vom Studenten bis zum Vorstandsvorsitzenden einer Konzerntochter. Und das hat unglaublich viel Freude gemacht. Aber nicht nur mir, sondern an den anderen auch.
Das glaube ich. Das heißt ja auch, es ist ja auch ein Aufruf, einfach Auszubildenden, Azubis, Studenten, die gerade neu in die Firma kommen, einfach auch mal zuhören, die im Prozesse mit reinnehmen, dass die einfach auch mal frischen Wind wieder reinbringen und einfach auch mal ganz anders denken, oder?
Ja, es gibt natürlich, Social haben auch die Idee des Millennial Boards, also dass du einfach die jungen Leute dazu nimmst und Dinge mit ihnen spiegelst. Sie haben einfach ein anderes Denken, die haben andere digitale, sind andere Digital Natives. Die haben ein anderes Gefühl. Und ich glaube, du musst generationenübergreifend denken. Es macht übrigens auch unfassbar viel Freude von Menschen von 90 bis 15. Mit ihnen die Dinge zu reflektieren. Wenn du immer in deinem Turf bleibst, dann wächst
Hast du die
du raus.
Scheuklappen? Ja.
So, du musst einfach diese Offenheit haben. Und das macht ja gerade Spaß, wenn man Menschen mag, genauso mit dem 15-Jährigen zu diskutieren wie mit dem 90-Jährigen. Und dann bild dir deine Meinung, nicht wie bei der Bild, dass du nur eine Zeitung liest, kann man machen, ist auch okay, aber bild dir deine Meinung im Sinne von einer Vielzahl von Meinungen, deine eigene Meinung zu bilden. Das ist schön.
Wenn ich das so höre, Sven, ist es ja schade, dass du aus diesen Branchen oder aus dieser Bankbranche rausgegangen bist nach fast 30 Jahren. Aber was hat dich bewogen, dann nochmal einen Cut zu machen? Und was macht Sven Kondorfer heute?
Es war nochmal eine tolle Herausforderung, sozusagen Bereichsvorstand bei der Commerzbank zu sein, auch diese Transformation zu begleiten. Die Bank hat einen tollen Weg gemacht, das ist wirklich grandios. Aber für mich war auch vorher schon klar, dass das für mich ein zeitliches Fenster hat, weil ich wollte vorher auch gerne schon in die Beratung und das werde ich irgendwann auch tun. Mir macht es ja unglaublich Freude, Kommunikation zu machen. Ob das Marke, Politik oder auch Corporate Communication ist, das ist eigentlich, das ist meine Leidenschaft. Neben diesem Buch, was ich geschrieben habe, und auch Menschen zu begleiten und zu beraten. Insofern einfach aus einer anderen Perspektive das zu machen, ist, glaube ich, irgendwann auch geboten und zumindest aus meiner Sicht. Und diese Zeit in Konzernen möchte ich nicht missen. Wurde neulich gefragt, warum ich immer bei Banken war, weil es einfach Spaß gemacht hat. Auch genau diesen Gedanken und diese Andersartigkeit auch in solche Systeme reinzubringen. Und zum Glück bin ich dafür tatsächlich so gut wie immer gewertschätzt worden. Und das freut mich. Ich habe einmal eins der schönsten Komplimente habe ich bekommen, als ich aus der Norddeutschen Landesbank ausgeschieden bin. Dann sagte der damalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende, der leider gerade verstorben ist, sagte zu mir, die Bank weiß noch gar nicht, dass sie mit ihnen ihre Seele verloren hat. Und
Schöner
das
Satz.
ja, das hat mich total berührt, weil ich auch so gar nicht so einen ganz engen Draht mit ihm hatte. Dass aber so jemand das so gefühlt hat, fand ich toll. Das war 2007, als er das sagte. Und ich bin überzeugt, dass Führungskräfte das wieder viel mehr reinbringen müssen. Neben aller Fachlichkeit ist die Aufgabe von Führungskräften oder von CEOs, Geist und Seele einem Unternehmen zu geben.
Schön gesagt. Stimmt. Das heißt, es gibt ein neues Buch nach der Wertschätzungskette.
Och, das weiß ich noch gar nicht. Das ist ja gerade seit 2 Monaten alt, aber zumindest wird es Freude machen, das zu machen. Es gibt so viele Dinge, die einem Spaß machen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich 56 Jahre alt bin. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie gerade nach dem Studium mit einem anderen Erfahrungshorizont. Und insofern bleibe ich so. Mein Lebensmotto ist auch, wer spinnt, gewinnt. Und insofern werde ich weiter spinnen.
Das hoffe ich, weil es wäre wirklich schade, Sven. Es tut mir total leid, weil unsere Zeit ist schon vorbei. Und wenn du möchtest, würde ich dich gerne nochmal einladen, weil ich hatte eigentlich noch viel mehr Fragen. Eine Sache, was wir immer machen, Sven, ist, der Podcast heißt Leidenschaft für Menschen. Was möchtest du unseren Zuhörern, Zuschauern mitgeben, auf was sie achten sollen, machen können, möchten?
Einfach, ich
Der
glaube,
letzte Satz gehört dir.
ja, ganz spannend. Ich, heute Morgen ging es darum, auch beim Fokus Thomas Thoma, der in der Chefredaktion uns hat geschrieben, heute Morgen bei LinkedIn, ja, es ging darum, auch mal wieder positive Stories zu bringen, also nicht nur, sondern auch. Und das ist genau der Punkt, einfach bewusst positiv durchs Leben zu gehen, den Menschen genau das zu geben, wenn man morgens dann aufsteht und Menschen begegnet, einen Augenblick den Menschen zu grüßen, egal ob man sie kennt oder nicht, und einfach auch das Gefühl mal zu erleben, dass man eine wirklich positive Resonanz bekommt. Und das ist schön, das trägt einen übrigens selbst auch gut.
Dankeschön. Also, liebe Zuhörer, rausgehen, jemanden mal anlächeln, den ihr sonst nicht anlächelt, einfach auch mal nett grüßen. Denkt an die Worte von Sven Kondörfer. Und Sven, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Und ich bin gespannt, was sich bis dahin alles verändert hat und weiterentwickelt hat. Danke für deine Zeit.
Herzlichen Dank und das Herz ist sozusagen, nee, ich muss in die andere Richtung sozusagen, herzlichen Dank.
Danke.
Also, alles Liebe.
Dankeschön.